ARD. Atommülltransporte. Warum wir das Thema nicht loswerden.
Touristenboom, aber keine Geschäfte mehr. Warum auch Urlaubsorte immer mehr Leerstand haben.
Und bzzz, Achtung Tigermücke, wie die Menschen am Oberrhein gegen sie kämpfen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Heute ist Mittwoch, der 2. April. Guten Morgen auch von uns nach Bielefeld, falls da überhaupt jemand geschlafen hat.
Genau, also wir, Magdalena Bienert, Uli Spinnerath, wir haben das Spiel natürlich nicht geguckt wegen Schlafen. Aber die ganze Stadt wird auf jeden Fall ordentlich gefeiert haben. 2:1 im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den Titelverteidiger Leverkusen. Und damit ist Drittligist Arminia Bielefeld im Finale. Ist eine Sensation, oder Uli?
Ja, das ist eine ziemliche Sensation und mein Fußballherz schlägt ehrlich gesagt auch ein bisschen höher. So eine schöne Geschichte, der Underdog schreibt ein Fußballmärchen und es ist auch irgendwie so ein bisschen Retro, ne? Also Bielefeld erfolgreich im Fußball, das weckt Erinnerungen an früher. Übrigens genauso wie das hier, von dem ich eigentlich dachte, hä, das gibt's noch, als wir gestern drüber gesprochen haben. Es geht nämlich um Castor-Transporte. Ihr wisst schon, diese Züge mit radioaktivem Atommüll, der quer durch Deutschland in irgendwelche Zwischenlager gebracht wird. Stichwort Gorleben oder Ahaus war früher regelmäßig in den Nachrichten, weil es auch immer wieder Proteste dagegen gab, inklusive auch Kämpfen mit der Polizei.
Und genau so, was ist jetzt wieder unterwegs, so ein Transporter, und zwar in Nordenham in Niedersachsen. Da sind die Castor-Behälter gestern auf einem Schiff angekommen. Die kamen nämlich aus England und werden jetzt per Zug weiter nach Bayern in ein Zwischenlager transportiert. Und ich war, genau wie du, etwas irritiert über diese Meldung, weil ich dachte auch, hey, wir haben doch in Deutschland gar keine Atomkraftwerke mehr. Wieso gibt's denn da noch Castor-Transporte?
Ja, das stimmt. Vor 2 Jahren sind die letzten Atomkraftwerke vom Netz gegangen. Früher war es üblich, dass Deutschland den radioaktiven Müll ins Ausland transportiert hat, zur Aufbereitung nach Frankreich und Großbritannien, wo dann Uran und Plutonium vom Rest des Mülls getrennt wurden. Aber Deutschland ist gesetzlich verpflichtet, die Reste auch wieder zurückzunehmen. Und genau diese Karte hat Großbritannien jetzt gezogen. Da standen halt noch 14 Castor-Behälter von uns rum.
Und die ersten 7, die kommen jetzt nach Bayern, also genauer gesagt nach Niedereichbach, nördlich von München. Stefan Mirbett von der zuständigen Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung sagt, das ist aber alles sicher.
Des Weiteren hat natürlich das Team vor Ort eine Art Probelauf gemacht. Wir nennen das Ganze Kalthandhabung. Mit einem baugleichen, aber mit einem leeren Behälter natürlich wurde jeder Arbeitsschritt durchgeführt. Und wurde den Aufsichtsbehörden gezeigt, dass das Team also sehr versiert damit umgehen kann. Man muss aber auch dazu sagen, dass eine Einlagerung eines Behälters für die BGZ eigentlich eine Routinearbeit darstellt. Es stehen ja bereits 88 Behälter im Zwischenlager. So eine Behälterhandhabung, da ist die BGZ erfahren und routiniert.
7 weitere Behälter kommen später noch in ein anderes Zwischenlager nach Brockdorf in Schleswig-Holstein. Wann genau ist aber noch nicht ganz klar.
Also die Verantwortlichen sagen, das ist alles sicher, aber kein Castor-Transport ohne Proteste. Unter anderem da, wo das Schiff mit den Behältern aus Großbritannien angekommen ist und entlang der Zugstrecke auf dem Weg nach Bayern. Aber wo genau die Route langführt, das wird immer geheim gehalten aus Sicherheitsgründen.
Genau, damit die Leute nicht schottern, also da das Gleisbett leerräumen. Ich habe tatsächlich vor 15 Jahren ungefähr im Wendland mal eine Reportage aus einem Dorf gemacht, wo der Castor nachts lang kam und das war echt bedrückend, weil die Leute waren wirklich richtig verzweifelt, dass dieser Transport so nah an ihrer Haustür vorbeizieht. Die haben teilweise geweint und ich weiß auch, die Polizei meinte auch zu mir, bitte zurücktreten, möglichst viel Abstand halten, tatsächlich auch wegen der Strahlung.
Und den Demonstrierenden geht es ja auch nicht nur darum, den Transport zu verhindern, sondern auch darum, dass es ja immer noch kein Endlager in Deutschland gibt für Atommüll. Ja. Deshalb reden wir auch immer von Zwischenlagern, weil da darf der Müll nicht bis in alle Ewigkeit bleiben, weil die Gefahren für die nachkommenden Generationen nicht ganz ausgeschlossen werden können oder wollen.
Ja, genau. Und genau deshalb gibt es eben auch noch kein Endlager. Also es gibt zwar eine eigene Bundesgesellschaft, die sich um nichts anderes kümmert, als einen Ort zu finden. Aber weil es eine 100%ige Sicherheit eben nicht gibt, tut sich Deutschland so schwer damit, einen Ort festzulegen. Die Bundesländer haben natürlich auch wenig Interesse, das Endlager bei sich zu haben, ist ja klar. Also es wird wirklich noch Jahre dauern, bis das bei uns geklärt ist. In Schweden oder Finnland, die haben tatsächlich schon Endlager. Andere Länder wie Großbritannien oder Japan suchen aber auch noch.
Der Zug soll übrigens heute Abend in Nordenham starten, Richtung Bayern und morgen dann irgendwann ankommen. Wie gesagt, nichts Genaues weiß man aber nicht. Die Polizei, die hält sich da sehr bedeckt mit Infos, um Proteste möglichst zu verhindern.
Die Ortschaften werden auf jeden Fall in Alarmbereitschaft sein. So viel ist mal sicher.
Unsere Kurznachrichten.
In Niedersachsen will der langjährige Ministerpräsident Weil nächsten Monat aufhören. Er hat gesagt, dass er seit Jahren unter großem Druck steht, Schlafstörungen hat und ja auch sein Alter merkt. Er ist 66 und sein Nachfolger soll Olaf Lies werden. Der ist bis jetzt Wirtschaftsminister von Niedersachsen.
In den USA hat ein Senator eine wahnsinnig lange Rede gehalten, um gegen Präsident Trump zu protestieren. Cory Booker sitzt für New Jersey im Parlament. Er hat den Rekord gebrochen und über 24 Stunden durchgehalten. Die sogenannten Filibuster-Reden gibt es in den USA häufiger, um ein Zeichen zu setzen. Booker musste dabei die ganze Zeit stehen bleiben und durfte nicht mal aufs Klo gehen.
In Island fließt wieder glühende Lava aus einem Vulkan. Der Fischerort Grindavík könnte von der Lava zerstört werden. Die Einwohner wurden schon Stunden vor diesem Ausbruch aus ihren Häusern geholt. Aber 8 Menschen sind trotzdem im Ort geblieben, weil für sie ist der Vulkan nichts Neues mehr. Der war jetzt 800 Jahre lang ruhig und seit 2021 bricht er immer mal wieder aus. So, und jetzt begeben wir uns mal ins wunderhübsche Wernigerode. Da war ich als Kind auch oft zum Urlauben. Es liegt im Harz in Sachsen-Anhalt, hat ein Schlösschen, die Brockenbahn hoch auf den Berg. Und vor allem ist die Altstadt wirklich zauberhaft. Ganz viele Fachwerkhäuser, ein sehr hübsches Rathaus am Marktplatz. Und das zieht auch wirklich viele Touristen an. Letztes Jahr hatte Wernigerode über 1 Million Übernachtungsgäste.
So, das klingt auch super. Aber warum erzählen wir euch das denn? Wernigerode hat nämlich leider auch das gleiche Problem, was viele Kleinstädte anderswo in Deutschland haben, nämlich Leerstand. Verwaiste Geschäfte mitten in der Innenstadt. Mhm. In der Fußgängerzone vom schönen Wernigerode sind es über 10. Das fällt auch den Menschen auf, die da flanieren gehen.
Das ist schon traurig. Aber ich weiß nicht, was man da groß ändern kann.
Wie wir jetzt sehen, da vorne haben wir auch wieder Räumungsverkauf. Da hinten hatten wir Räumungsverkauf. Ist ja immer ein Zeichen, dass die Kleinen finanziell leider nicht mehr durchhalten in der heutigen Zeit.
Wenn ich weiß, dass so ein kleiner Laden 1.000 Euro Miete hat, das muss er erst mal erarbeiten.
Und Wernigerode steht vergleichsweise noch gut da. Etwa 7% der Läden stehen hier leer. In anderen Städten Deutschlands gibt es deutlich mehr Leerstand. Ich kenne das auch aus etlichen Orten in Brandenburg. Aber mittlerweile sind eben auch echte Touristenmagnete wie dieses Städtchen im Harz davon betroffen.
Ja, und die Unternehmer vor Ort, die sind besorgt, das ist klar, zum Beispiel der Bäcker René Silberbach oder auch Birgit Löffler, die Lederwaren verkauft.
Ja, es ist traurig. Man muss schauen, was die Zukunft bringt. Das ist nicht ganz einfach, heutzutage die Geschäfte zu betreiben.
Ja, die Umsatzeinbuße sind schon. Aber ansonsten, wir haben alle hart zu kämpfen hier oben.
Birgit Löffler sagt auch, dass früher häufiger ganze Busladungen an Touristen shoppen gegangen sind. Betonung liegt dabei auf früher. In der Nachbarschaft von ihrem Geschäft stehen inzwischen mehrere Läden leer. Und das zieht natürlich auch ihr Geschäft dann runter mit ihren Lederwaren.
Auf die Ursachen schauen wir jetzt mal. Viele Händlerinnen und Händler sagen, für sie sind die immer weiter steigenden Kosten ein Problem. Also die Inflation, ne? Miete, Grundsteuer, Energie, Personal kennen Unternehmer ja nur zu gut. In Wernigerode speziell will die Stadt auch noch die Preise für Außenbestuhlung und Werbung teurer machen, weil die sei wohl seit vielen Jahren nicht erhöht worden, sagt die Stadt. Und tja, die brauchen halt auch Geld.
Ja, und dazu kommt natürlich nur das Internet als Konkurrenz, ist klar. Der Deutsche Handelsverband HDE hat eine Schätzung aufgemacht. Dieses Jahr werden deutschlandweit 4.500 Geschäfte ersatzlos schließen, das sagt der HDE.
Und ein weiterer Grund neben den Kosten und den Internetkäufen ist auch, dass Händler ihre Geschäfte schließen, weil sie oft keine Nachfolger finden. Ich habe mal eine über 80-jährige Schuhverkäuferin interviewt, die wirklich jeden Tag noch in ihrem Laden in Brandenburg steht, weil sie es einfach nicht ertragen kann, den für immer zu schließen.
Ja, und viele Händlerinnen und Händler auch in Wernigerode fordern deshalb zum Beispiel erweiterte Öffnungszeiten, auch an Sonn- und Feiertagen, damit sie ein bisschen Konkurrenz machen können gegen das Internet.
Auch sonst gibt's, das muss man auch sagen, verschiedenste Versuche, den Leerstand zu bekämpfen. In Wernigerode entsteht jetzt in einem leeren Ladenlokal zum Beispiel ein Coworking Space. Das ist ein Projekt der Stadt gemeinsam mit der Hochschule Harz. Das soll dann ein Treffpunkt für Kreative werden.
Ja, das gibt es bei mir in Mönchengladbach tatsächlich auch. Da dürfen Studierende der Hochschule leere Ladenlokale nutzen, sagt die Stadt, für zum Beispiel Kunstprojekte. Und genau von dieser Hochschule Niederrhein kommt übrigens auch Professor Gerrit Heinemann, der ist ein Experte in dem Feld, der forscht dazu und der sagt, den Städten und vielen Ladenbesitzern fehlt es ehrlicherweise aber auch an wirklich neuen, guten Ideen.
Es ist einfach gerade nicht so einfach.
So, noch ein unschönes Thema.
Oh, Mücken. Ich krieg sofort Gänsehaut. Ich hatte neulich tatsächlich auch die erste im Bad, die.
Ja, geht langsam los. Ja. Genau.
Wurde wir müssen dann jetzt über eine. Freundlich rausgeschmissen.
Ach so, nur rausgeschmissen. Okay, ich dachte, naja. Das kommt was anderes. Wir müssen über eine der gefährlichsten Mückenarten sprechen, nämlich die asiatische Tigermücke.
Ja, ich habe mir die gerade nochmal angeschaut. Das ist eigentlich eine hübsche. Schwarzer Körper mit weißen Flecken und auch an den Beinen. Und diese Beinchen, die sehen aus wie so kleine Mikado-Stäbchen. Da sind ganz ordentliche weiße Streifen drumherum.
Ja, also weiß ich nicht, hübsch würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Naja, aber. Die ist auch gefährlich, muss man ehrlicherweise sagen, weil die kann tropische Krankheiten übertragen, so wie das Dengue-Fieber oder das Gelbfieber. Und inzwischen breitet sie sich auch auf der ganzen Welt aus, auch hier bei uns.
Ja, in immer mehr Ländern ist ihre Ausbreitung wirklich nicht mehr zu kontrollieren. Also Italien, da ist sie inzwischen flächendeckend zu finden und wurde bis heute auch in mindestens 26 weiteren europäischen Staaten nachgewiesen. Ja, und sogar auch im deutschen Kehl. Das ist eine Stadt am Oberrhein, direkt an der französischen Grenze bei Straßburg. Und bisher hatten die da eigentlich Experten am Start, die diese Mücke bekämpft haben. Aber die breitet sich halt so schnell aus, das sagt auch der Biologe Arthur Jöst, der bislang mit seinem Team im Auftrag der Stadt in Kehl diese Tigermücken bekämpft hat.
Tigermücken gehören zu den Top 10 der invasivsten Tier- und Pflanzenarten unseres Planeten. Das heißt, die hat innerhalb von wenigen Jahrzehnten praktisch alle Kontinente erobert und sich dort, wo die Bedingungen passen, auch entsprechend etabliert.
Ja, Jöst und seine Kollegen, die sind bislang auf Privatgrundstücke gegangen, in die Gärten und haben dann da mögliche Brutstätten bekämpft. Also da, wo in der Nähe schon mal die Tigermücke entdeckt wurde, da wurde dann BTI versprüht. Das ist ein Naturprodukt, das Mückenlarven abtötet und das musste extrem gründlich gemacht werden, war also auch sehr aufwendig und dann in der Konsequenz auch teuer.
Und die Stadt Kehl sagt jetzt, das geht so nicht weiter, das ist zu teuer. Außerdem sei es nicht mehr realistisch, die Tigermücke wirklich komplett zu eliminieren. Deshalb sollen jetzt alle Menschen mithelfen, diese olle Mücke zu bekämpfen. Und ja, vielleicht ist es ja auch für euch relevant, auch wenn ihr ganz woanders wohnt, weil eine Regentonne im Garten oder eine Gießkanne auf dem Balkon, die lässt man ja dann doch auch mal ganz gerne mit Wasser drin stehen.
Ja, das ist ja auch der Sinn einer Regentonne, ist aber keine gute Idee, weil das lieben die Mücken und die können sich gut in Wasser vermehren, übrigens auch in Regenrinnen, wenn die verstopft sind oder das Wasser drin stehen bleibt. Natürlich auch an allen anderen Orten, wo Wasser stehen kann, also Gewässer, Brunnen, Blumenübertöpfe, ist alles eine Brutstätte.
Also vor allem, wenn ihr eine Regenwassertonne habt, dann sollte da dieses BTI rein. Das ist also ein biologischer Wirkstoff, der Mückenlarven abtötet. Es gibt dafür Tabletten, die wirft man da rein. Die gibt es zum Beispiel im Gartencenter.
Genau, und woran ihr diese fiese Stechmücke noch erkennt, außer an ihrem Mikado-Look, den Magda schon erwähnt hat, die ist im Gegensatz zu normalen Mücken, die ja eher in der Dämmerung kommen, auch am Tag aktiv und eben auch besonders aggressiv beim Stechen. Und wir haben es gesagt, mit den Stichen können dann auch potenziell Krankheiten übertragen werden.
Ja, sowas hat auch Johannes Sperling erlebt. Der ist nämlich 2019 durch Thailand gereist und wurde dort von einer Tigermücke gestochen. Und nach einem Tag am Strand hat er die Auswirkungen direkt gespürt.
Währenddessen war noch alles okay, die Hinfahrt und auch der Tag am Strand. Dann zog ein Gewitter auf und wir haben uns auf den Rückweg gemacht. Und der Rückweg kam mir unendlich lang vor. Und ich hatte so richtig das Gefühl, wie wenn so ein Akku langsam leer wird.
Ja, Johannes hatte sich mit dem Dengue-Fieber infiziert durch diesen Tigermückenstich, hat 42 Grad Fieber bekommen, musste 12 Tage in einem Krankenhaus in Thailand versorgt werden und hat dann auch noch 3 Monate gebraucht, bis er wirklich wieder so richtig fit war.
Ich wollte mir eigentlich eine Regentonne anschaffen. Vielleicht muss ich das doch nochmal überdenken.
So, und zum Schluss haben wir noch was aus der Rubrik April-Scherze. Gestern 1. April, ne? Und auf der A8 bei Pforzheim, da gibt es seit Jahren eine riesige Baustelle.
Und die Stadt Pforzheim ist genervt von den Bauarbeiten. Und deshalb hat die Stadt gestern ein Schild aufgestellt an der Autobahn. So ein braunes touristisches Hinweisschild, ihr kennt die.
Ja, und auf dem Schild steht jetzt Pforzheimer Tiefpunkt, Deutschlands längste Strecke für garantierte Schrittgeschwindigkeit. Mhm. Hintergrund ist, dass die Stadt schon seit Jahren ein echtes Hinweisschild eigentlich haben will, das auf ihren Wildpark oder den Gasometer hinweist und das kriegen sie nicht. Und deshalb haben sie sich jetzt diese Guerilla-Aktion geleistet.
Ja, die zuständige Autobahn GmbH, die wusste übrigens nichts davon und deshalb wird das Schild wahrscheinlich auch spätestens heute wieder abmontiert.
Wir werden auch abmontiert quasi. Morgen sind hier nämlich Julia und Moritz für euch da. Habt einen wunderbaren Mittwoch und bis bald.
Tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.